Ich möchte als letzten Referenten den Armin Beneiter vorstellen, der vor den Sommerferien, aber auch jetzt gelegentlich ein Mädchenstar war. Armin ist seit Jahren ein Kämpfer gegen Studiengebühren, nicht nur als ASTA-Vorsitzender, sondern auch als ehemaliger Geschäftsführer von Aktionsbündnis gegen Studiengebühren. Armin, du zappelst dich ab, machst kaum eine Pause und das ein bisschen erinnert mich das an den Kampf von Don Quixote an die Windmühlen. Denn die Bertelsmann-Stiftung hat ja erklärt, die Mehrheit der Studenten ist durchaus für Studiengebühren.
Ja, das hast du erklärt, genau. Erstmal hallo, mein Name ist Armin Gleiser, wie eben schon erwähnt. Vielleicht vorneweg, wenn ich zu leise bin, einfach mal kurz einen Zwischenruf, ich merke das dann. Weshalb ich heute hier bin, ich habe durchaus auch mal Berührungspunkte gehabt. Ich war nämlich mal letztes Jahr auf dem Bertelsmann-Kongress in Hamburg, damals noch als ABS-Geschäftsführer. Da hatten wir geschaut, wie wir da ein bisschen mit uns einmischen können, denn wir haben natürlich, anders gesagt, wenn man in der Hochschulpolitik aktiv ist, dann kommt man eigentlich in dieses Ding, sage ich mal, C oder auch DHE nicht drum rum. Deswegen möchte ich auch meinen Vortrag ein bisschen kürzen und möglichst nur auf dieses DHE auch eingehen, denn das beschäftigt uns eben seit Jahren. Das Zentrum zur Hochschulentwicklung wurde 1994 als ein gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz gegründet, sprich ein Public-Private Partnership. Die Bertelsmann Stiftung wiederum verfügt über mehr als 2/3 des Grundkapitals der Bertelsmann AG. Darüber haben wir schon einiges gehört. Jenes mächtige Imperium ist beispielsweise Buchclubs mit weltweit 25 Millionen Mitgliedern, die werden Plattenlabels wie Ariola, Arista, das man schon mal gehört hat, die UFA mit dem Rechteverwerter, ca. 22 Fernsehsendern, 22 Radiostationen, etwa RTL, RTL 2, Super RTL und so weiter, über 75 Zeitschriften sowie 10 Zeitungen kontrolliert, unter anderem Berliner Zeitung, Sächsische Zeitung, Dresdner Morgenpost. Da sieht man schon, wir haben einen riesen Einfluss in der Medienlandschaft. Das CAE an sich kann es, ich nenne es einfach mal C, die nenne ich ja auch so. Ich mache mal C, das ist flüssiger. Das C kann als privatrechtliche Organisation Unabhängigkeit gegenüber demokratischen Kontrollen gewährleisten. Das ist ein riesen Vorteil für das C oder auch für die Bertelsmann-Stiftung, die ja die volle Kontrolle hat über das C. Und daher ist es auch, wird es auch als quasi oder halböffentliche Institution wahrgenommen. Das hat natürlich viele Vorteile. Dadurch ist es nämlich möglich, in vielen hochschulpolitischen Gremien tätig zu werden. Als ein sogenannter Think Tank, wie das so schön genannt wird. Es wird in Landtagen angehört, die Vertreterinnen sitzen an runden Tischen und dergleichen mehr. Nur wenn wir komischerweise als Studierendenvertretungen mal anfragen, da hat es noch nie jemanden gegeben, die immer zu uns aufs Podium gekommen sind. Also da gibt es natürlich auch zweierlei Maß. Die haben da nicht so das Interesse vorbeizuschauen bei unseren Veranstaltungen. Der Leiter des DHE, Professor Detlef Müller-Böhling, wurde vom damaligen Wissenschaftsminister Jürgen Rüttger an runden Tisch zur Erarbeitung des Hochschulrahmengesetzes im Wissenschaftsministerium berufen. Ich liste jetzt mal einfach so ein paar Sachen auf, wo die überall mitsehen. Das C ist ebenso Impulsgeber im Initiativkreis Bildung, welcher Vorschläge zur Erneuerung des Bildungswesens entwickeln soll. Der Leiter von C, der nette Müller-Böhling, ist auch Mitglied der Hochschulstrukturkommission in Baden-Württemberg, weiterhin Berater des Bundes Norddeutscher Hochschulen, und das C arbeitet leitet bei der Landesregierung Niedersachsen den wissenschaftlichen Beirat, welcher auch als Geschäftsstelle die Räume des Cs im Konzern benutzt. Also da ist es schon ganz gut beieinander. Da bemühen sie sich noch nicht mal um eine räumliche Trennung der Interessen. Das C oder CHE steht auch in vertraglicher Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Thüringen. Das ist jetzt nur als einige Beispiele, wo sie überall mitzureden haben. Das innerhalb kürzester Zeit, seit 1994. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne die internationale Perspektive weglassen. Ich glaube, da könnte man den Thomas nochmal danach fragen im Anschluss. Der kennt sich da nämlich ein bisschen besser aus. Wir haben durchaus auch Einfluss auf Kommission und so weiter und so fort. Was haben die eigentlich für Ziele? Also die Ziele des CHEs Zentrum für Hochschulentwicklung will ich mal kurz vorstellen. Unter anderem die Einführung von Hochschulzugangsprüfungen, also Auswahlverfahren, die Einführung von Studiengebühren an allererster Stelle, würde ich sogar sagen, die Einsetzung von Hochschulräten, Beiräten und Kuratorien. Das ist dann so ein Ding, was einem Präsidium einer Universität zum Beispiel oben drauf gesetzt wird und in dem in vielen, vielen Fällen schon in den Statuten steht, dass die Mehrheit der Stimmen an Unternehmen, auf der privaten Wirtschaft und so weiter, die Stimmanteile eben an die Privatunternehmen geben müssten. Das heißt, in so einem Hochschulbeirat sitzt dann wie bei uns in Frankfurt der Heuer, unser alter Freund, und bestimmt wird dann auch zur Anhörung geladen, weil sein Hochschulrat ist ja auch ein hochschulpolitisches Gremium. Doch da sind nun mal Privatinteressen im Vordergrund. Das ist auch so eine Erfindung von dem Che. Das wird inzwischen auch im gesamten Bundesgebiet ausgedehnt und ausgebreitet und findet man inzwischen an sehr, sehr vielen Hochschulen. Es geht neue Strukturen der inneruniversitären Mittelverteilung. Da natürlich vor allem im Sinne der ökonomischen Verwertbarkeit. Das erleben wir Studierende ständig, dass zugunsten der BWLer gewisse Sachen für die Sozialpädagogen gestrichen werden. Das ist nur als ganz pauschales Ding, ich möchte gar nicht detailliert darauf eingehen. Und für uns auch ganz entscheidend ist die Konzentration der Führungsfunktionen auf Dekaninnen und Präsidenten. Sprich, dass wir immer weniger Mitbestimmungsrechte haben, die werden uns immer mehr gekürzt zugunsten eines diktatorischen Präsidiums. Und das lässt sich auch gar nicht bestreiten. Das ist auch eine Intention, ein Wunsch, eine Forderung. Eine neue, nämlich privatisierte Form der Hochschulfinanzierung. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, den man eben erreicht durch die Einführung von Studiengebühren, dass es eine Privatisierung hier stattfindet. Und das ist ganz klar, ganz offen auch kommuniziert von dieser Bertelsmann-Stiftung. Dies geht übrigens auch konform mit den inhaltlichen Forderungen und Perspektiven des Bundesverbandes der deutschen Industrie, der Bundesvereinigung, der deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbandes, des deutschen Groß- und Außenhandels und des deutschen Industrie- und Handelstages. Also die haben sich da schon ein bisschen auch zusammengetan, sich auch abgesprochen, die stecken ihre Köpfe öfter mal zusammen. Und dementsprechend kommen dann auch so Forderungen raus, die durch und durch nicht einfach nur als neoliberal zu bezeichnen sind. Das G hat auch einen Beirat, an dem der Einfluss der Organisation deutlich wird. Ihm gehört mit Professor Dr. Udo Preußen von der Media Saturn Holding ein Vertreter der Wirtschaft an. Zudem zwei Länderbildungsminister aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der Vorsitzende des Präsidiums der Bertelsmann-Stiftung sowie zwei Rektorinnen bzw. Präsidentinnen von Hochschulen. Einmal TU Darmstadt und Eva Münch. Nicht fehlen darf der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz sowie einige weitere Professoren. Dabei tritt das CHE immer wieder für Studiengebühren ein und das sehr, sehr aktiv. Und zwar das Modelle für die Universitäten in Nürnberg-Erlangen und Bayreuth sowie die Uni Hannover und etwa Osnabrück schon lange vor dieser Diskussion der letzten Monate entwickelt und erarbeitet. Und im Fall der TU München ist schon weg. Da würde ich dann auch gerne noch darauf eingehen, indem ich mal den Detlef Müller-Böhling ein bisschen zitiere, was denn so eigentlich die Ziele sind. Da habe ich wieder über den Deutschlandfunk einige nette Passagen gefunden. Das ist ein Originalzitat vom Leiter des CHE. Unsere Aufgabe wäre es zu sagen, schafft das Hochschulrahmengesetz ab. Aber nicht, wer da wie anfängt und wer mit wem dann anschließend darüber spricht. Die Politiker werden dafür bezahlt, dass sie das auch dann umsetzen. Nein, unsere Aufgabe ist die, von der Sache her zu sagen, was sinnvoll und notwendig wäre. Und wer da jetzt welchen Vorschlag und welchen Vorschuss macht, weiß ich nicht. Ein weiteres, das ein paar Minuten später fiel in diesem Rundfunkbericht. Deswegen ist einer unserer Arbeitsschwerpunkte, das Bewusstsein zu verändern, in dieser Gesellschaft für ein anderes Hochschulsystem. Und das muss auch publizistisch erfolgen, das ist ganz klar. Kann man sich vorstellen, wenn man ein deutsches Konzern hinter sich hat, dass man da durchaus auch Mittel hat, sowas zu kommunizieren und zu publizieren. Da haben wir die unterschiedlichsten Instrumente. Wir haben das Instrument der Symposien, mit denen wir Agenda-Setting betreiben, also Themen zum ersten Mal auf die Tagesordnung bringen, erfolgreich übrigens mit Studiengebühren. Und dann sicherlich auch hier und da Artikel in Leitmedien zu einzelnen bestimmten Punkten. das schafft schon zumindest Nachdenken bei den Entscheidungsträgern. Das heißt also, noch einmal, es geht um die Bewusstseinsveränderung insgesamt, und zwar auf allen Ebenen. Und Politiker oder Minister sind da nur eine Zielgruppe. Ich glaube, dass mit diesen Zitaten vom Leiter des DRS durchaus auch sofort klar wird, wie man das erreichen kann, was man denn gern erreichen möchte. Denn die Hausmacht haben sie ja auch. Aber mit derartigen Vorgehensweisen ergibt sich das DRE nicht zufrieden. Da möchte ich mal auch auf ein Ding eingehen, was ich als Ding der Unmöglichkeit eigentlich ansehe, und deswegen auch dieser berühmten Umfrage, dass die Studierenden in der Mehrheit für Studiengebühren wären, einfach nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln. Denn das ist etwas, was uns gar nicht geschmeckt hat und wo wir uns kaum lernen konnten. So schreckt es nämlich auch nicht davor zurück, Umfragen zu missbrauchen und gezielt fehl zu interpretieren. Damit soll dann belegt werden, dass die Mehrheit der Studierenden für Studiengebühren sei. Die Behauptung, die Mehrheit der Studentinnen sei für Studiengebühren, wird seit März 1998 kolportiert. Diese Behauptung liegen jedoch lediglich zwei gefälschte Ergebnisse zugrunde. Eins haben wir damals mitbekommen, 2003, da war ich auch schon dabei. 1998 und 2003 wurde ein vom Meinungsforschungsinstitut Borsa ermitteltes Ergebnis von den Auftraggebern, in beiden Fällen DHE und Stifterverband der Deutschen Wirtschaft, der Deutschen Wissenschaft, so interpretiert, dass die Mehrheit der Studentinnen für die Einführung von Studiengebühren sei. Was aber die Borsa-Umfrage so brisant machte, war der klare Widerspruch zur aktuellen jeweiligen Situation an den Hochschulen. Schon 1997, 1998, diesen Lucky Strike, sind wirklich Hunderttausende über die Monate hinweg auf die Straße gegangen. Und etliche Hochschulen haben gestreikt, deswegen Lucky Strike, da waren auch Schüler. Und nichtsdestotrotz publizierte man eine solche Umfrage. Doch jetzt gucken wir uns immer die Umfrage an. Ziel der Befragung. Also wenn man sich die aufgeschlüsselten Ergebnisse des beauftragten Forscherinstituts mal genauer anschaut, dann wird einem klar, wie auch diese Ergebnisse so gedeutet werden können. Ziel der Befragung war es eigentlich, die Akzeptanz verschiedener Studiengebührenmodelle zu testen. Dazu wurde ein Bevölkerungsquerschnitt von 10.000 Personen, darunter 500 Studierenden, befragt. Den Befragten wurden drei konkurrierende Studiengebührenmodelle in Form von Aussagen wie "Ich bin für die Einführung von Studiengebühren, wenn..." vorgestellt, wobei sie jeweils ankreuzen konnten, stimme zu oder stimme nicht zu. Anders gesagt, wer sich an der Befragung beteiligt hat, hat überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, sich gegen Studiengebühren auszusprechen. Also er war bereits mitten in der Diskussion über Studiengebührenvariationen, der Varianten. Drei dieser Varianten wurden in folgender Reihenfolge präsentiert. Erstens Studiengebühren, die nur den Landes- und Bundeshaushalt zufließen. Zweitens Studiengebühren, die der Hochschule zugutekommen. Und drittens Studiengebühren, die der Hochschule zugutekommen und für die ein Darlehen aufgenommen werden kann. Kann man sich überlegen, wenn man sich das so durchliest, naja, da würde ich auch das dritte nehmen, ne? Also, bei der Auswahl. So ist dann das Ding auch ausgegangen natürlich. Bei der ersten Variante war die Zustimmung am geringsten, beim zweiten Modell hielten sich Zustimmung und Ablehnung fast die Waage, bei tendenziell überwiegender Ablehnung. Beim dritten schließlich bewegte sich die Zustimmung zwischen 50% und 60%, bezogen auf die gesamte Bevölkerung. Das ist natürlich eine Mehrheit, so kann man das auch lesen. Da die Befragten in einem subjektiven Kontext versetzt wurden, über ein fortgeschrittenes Studiengebührenmodell politisch mitentscheiden zu dürfen, wählte der größere Teil folglich die mildeste Variante von den drei genannten. Das Ergebnis dann so bedeuten, als sei die Mehrheit von 2 Millionen Studentinnen für Studiengebühren, ist für uns immer noch unbegreiflich, wie man damit durchkommen kann. Aber es hat funktioniert. Also die Medien haben das aufgegriffen und es wird seit Jahren immer noch und immer wieder auf diese beiden Umfragen verwiesen. Das machen alle Landespolitikerinnen und nur auf dem Podium kann man das mal widerlegen, aber ansonsten ist man einfach machtlos gegen einen solchen Medienapparat. Nun könnte man glauben, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Doch das Zentrum für Hochschulentwicklung reagierte im Vorfeld der für den 13. Dezember 2003 angekündigten studentischen Demonstrationen, damals 20.000 hier in Frankfurt auch, erneut mit einer Umfrage und behauptet, dass 2 Tage vorher Studierende mehrheitlich für Studiengebühren. Das war eine Pressemitteilung, die überall abgedruckt wurde. Diese Meldung wurde wiederum ungeprüft von den Medien und übernommen. Und erst auf Druck des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren wurde damals bekannt, dass die Umfrage nach dem Zeichenprinzip gestrickt war, wie 1998. Also da hat man sich noch nicht mal die Mühe gemacht, da mal irgendwie besser zu täuschen. Das war genau dasselbe System und hat schon wieder funktioniert. Gut, lassen wir das mal so stehen. Das Einzige, was Stifterverband und IAE damit bewiesen haben, ist, dass man sich eben für jeden ideologiepolitischen Zweck eine passend gemachte Meinungsumfrage bauen kann. Sogar bestellen. Das gleiche Institut Forsa führte übrigens 1999 eine weitere methodisch saubere Befragung durch. Das Ergebnis war eine deutliche Ablehnung von Studiengebühren natürlich. Die Frage, sind Sie für die Einführung von Studiengebühren, wenn diese Gebühren direkt an der jeweiligen Hochschule, direkt der jeweiligen Hochschule zugute kämen, beantworteten 52% mit Nein und lediglich 32% mit Ja. Man kann da was ablesen und ich behaupte, dass das ähnlich ist immer noch. Das Zentrum für Hochschulentwicklung versucht demnach mit allen Kräften Studiengebühren durchzusetzen und da vor allem auf der medialen Schiene. Ich würde da auch schon sagen, dass ich zum Ende komme, dass ich da fertig werde. Für uns als, ja, vielleicht als Schlussfolgerung so ein bisschen auch, kann man schon sagen, dass es der Ehe eben mit Hilfe eines riesigen Konzerns im Rücken, eines riesigen Multimedia-Imperiums fast schon, eben alle möglichen Hilfestellungen auch bekommt, um diese Umstrukturierung auch durchzusetzen. Also sie nehmen auch durch ihre Strukturen Einfluss auf öffentliche Gremien. Sie suchen ganz gezielt Zusammenarbeit in Runden, Tischen und so weiter und so fort. Im Namen der Hochschulreform wird dabei aber nur versucht, kapitalwirtschaftliche Interessen in öffentliches Interesse umzubenennen. Denn eigentlich geht es darum, das Studium gezielt auf marktwirtschaftliche Erfordernisse zuzuschneiden, sprich auf die ökonomische Verwertbarkeit am Ende. Entgegen der Vorstellung, dass ein Studium eigentlich eine aufklärerische, emanzipatorische Funktion für die Studierenden, auf die Studierenden ausübt und sie zu eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Handeln fähig. Es geht also um die Ersetzung der Politik durch marktgesetzliche Sachgerechtigkeit. Ersetzung aller Denkformen durch das kalte Kalkül des Profits. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren, hat mein Kollege von mir gesagt. Um diesen Profit geht es, besonders um den Profit, aber der Bertelsmann-Konzern. Wir haben das eben schon gehört, der Bildungsbereich, wer sollte er noch weiter privatisiert werden, bietet einen enormen Markt. Das ist ja wirklich, inzwischen wird das ganz offen als Bildungsmarkt aufgezeichnet. Also versucht dieser Konzern mit allen Mitteln, die Gesellschaft nach den Interessen des Konzerns zu formen. Und das ist ganz offensichtlich. Gegen diese Manipulation muss man sich unbedingt Mittel und Wege überlegen, wie man dagegen angehen kann. Ich bin da noch nicht allzu weit gekommen. Ich hoffe, wir kommen da in der Diskussion vielleicht mal noch dazu. Ich plädiere dafür, aktiv Widerstand zu leisten.